Deutschlandradio Kultur. Breitband. Magazin für Medien und digitale Kultur.
Wer regiert zukünftig über das Internet? Diese Frage beschäftigte diese Woche internationale Vertreter von Zivilgesellschaft, Regierung, Wirtschaft und der technischen und wissenschaftlichen Community auf der Net Mundial, einer Internet-Governance-Konferenz im brasilianischen São Paulo.
Ja, eingeladen zu diesem Treffen hatte die brasilianische Präsidentin Dilma Rousseff, nachdem im letzten Sommer der Whistleblower Edward Snowden die Zusammenarbeit von Geheimdiensten und großen Internetunternehmen aufgedeckt hatte.
Wie und mit welchen Ergebnissen die Neuordnung des Netzes in São Paulo abgelaufen ist, klären wir heute. Dazu begrüßen wir Theresa Sickert und Christian Grasse, Sie recht herzlich bei Breitband. Guten Tag.
Hallo. Ja, und neben diesen großen Fragen der Netzpolitik widmen wir uns heute einem sehr kleinen Gerät, das einen sehr großen Einfluss hatte, auch für mich persönlich. Und der hält bis heute an. Die Rede ist vom guten alten Gameboy. Der feierte in dieser Woche nämlich seinen 25. Geburtstag.
Warum die kleine Handheld-Konsole zu einem Kultobjekt geworden ist, dass auch Christian seinen Gameboy heute noch aus Kindertagen besitzt, schauen wir uns dann heute noch an.
Ja, und musikalisch geht es heute um Folk, Soul und Chiptunes, passend zum Gameboy. Außerdem hören wir eine Auswahl der elektronischen Klänge des schwedischen Netlabels Astor Bell. Der Anlass dafür ist allerdings eher traurig, denn die Macher stellen den Betrieb ein. Glücklicherweise wurden alle veröffentlichten Stücke konserviert, und zwar im Internet Archive. Darunter ist auch dieser Track hier, Speculation von Bubble Shield, hier im Remix von Bright Lights featuring Mike Downey.
Das Internet ist frei. Keine Regierung, kein Unternehmen hat das Recht, über das Netz zu bestimmen. Das ist wahrscheinlich die Grundidee, aber vor allem die Utopie des Internets. Spätestens seit Edward Snowdens Enthüllung dürfte aber auch dem letzten Netzromantiker klar sein. Die Herrschaft über das Internet ist eine Frage globaler Interessen von Staaten und Konzernen. Aber was ist eigentlich mit uns, der Zivilgesellschaft? Wo bleiben unsere Interessen?
Bislang hat die dem US-Handelsministerium unterstehende ICANN, die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, die Regeln gesetzt, IP-Adressen und Domains vergeben. Diese Woche haben ICANN und die brasilianische Regierung zusammen in São Paulo die Net Mundial organisiert. Bei dieser Konferenz sollte eine Neuordnung des Netzes diskutiert werden, um das progressive Potenzial des Internets zu sichern bzw. zurückzugewinnen. Worum genau es ging und wer alles zum weltweiten Klassentreffen aufgelaufen ist, weiß Miriam Sandberg.
Ladies and gentlemen, dear colleagues.
Stimmen gewohl überall. Gar nicht so leicht, sich zurechtzufinden im Sprachendschungel aus Französisch, Arabisch, Portugiesisch und Chinesisch. 613 Teilnehmer aus aller Welt, Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und der Zivilgesellschaft, trafen sich diese Woche in Sao Paulo, um über ein ganz ähnliches Wirrwarr zu diskutieren. Braucht das Internet in Zukunft eine Verwaltung? Und wenn ja, wie soll diese aussehen?
Esto es mi Internet.
Muy Internet.
Internet.
This is my Internet.
Dass weder das Internet noch das, was wir damit machen, wirklich uns gehört, ist spätestens seit den Enthüllungen Edward Snowdens kein Geheimnis mehr. Die brasilianische Präsidentin Dilma Rousseff engagiert sich seit dem NSA-Skandal offensiv im Kampf gegen die Massenüberwachung. Zusammen mit der Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, kurz ICANN, hat sie erstmals zur Net Mundial geladen. Dabei geht es um Menschenrechte. In einem Resolutionsentwurf heißt es, die Rechte, die die Menschen offline haben, müssen auch online geschützt werden. Auf der Tagesordnung stehen Fragen zur Netzneutralität, Massenüberwachung und Datensicherheit. Die Strukturen der globalen Internetverwaltung will man reformieren. Und nicht zuletzt die Zukunft der ICANN klären, dieser mächtigen und offiziell unabhängigen Internetkontrollstelle, die noch unter der Aufsicht des US-amerikanischen Handelsministeriums steht. Keine alleinige Kontrolle. Das ist es, was die Net Mundial anstrebt. Neben Staats- und Konzernmächten sollen sich zivilgesellschaftliche und bürgerrechtliche Interessengruppen an der globalen Netzverwaltung beteiligen. Die Umsetzung des sogenannten Multi-Stakeholder-Modells ist auf der Konferenz erklärtes Ziel. Eine Beteiligungsdemokratie, partizipativ und liquid. Letztlich soll die Roadmap zu einem künftigen Internet-Governance-System beschlossen werden. Möglichst von allen Interessenvertretern. Ein Unterfangen, so ambitioniert wie die Aufschlüsselung des Stimmengewirrs.
Und wie die Net-Mundial-Konferenz abgelaufen ist und ob und wie bürgerrechtliche Interessengruppen sich wirklich an der Verwaltung des Internets beteiligen können, darüber haben wir kurz vor der Sendung mit Jeanette Hofmann gesprochen. Sie ist Direktorin des Alexander-von-Humboldt-Instituts für Internet und Gesellschaft in Berlin und sie hat teilgenommen an der Net-Mundial-Konferenz in Brasilien.
So viele Interessensvertreter zusammenzubringen, ist ja mit Sicherheit nicht so einfach, vielleicht auch nicht immer zielführend. Und deswegen haben wir Jeanette Hofmann gefragt, wie sinnvoll war letztendlich dieser Ansatz?
Also wir haben wenige Minuten, bevor wir diese Deklaration vorgelesen haben, haben wir noch um eine Präambel gerangelt, in der wir uns auf einen Satz ganz problemlos verständigen konnten. Und das war, dass diese Konferenz wirklich die erste ihrer Art war. Es ist das erste Mal gewesen, dass der Versuch unternommen wurde, multilaterale und Multi-Stakeholder-Prinzipien in einer Konferenz zu vereinigen. Normalerweise ist es ja so, dass die Regierungen immer ihre eigenen Praktiken haben. Die treffen sich dann irgendwie in Genf oder New York bei der UN und lassen dann nur Regierungen reden und sowieso können überhaupt nur Regierungen abstimmen. Und hier haben wir halt versucht, eine Konferenz zu organisieren, wo nicht nur alle in einem Raum sind, das kriegt man inzwischen ja schon gelegentlich hin, sondern sich Regierungen und Nichtregierungsorganisationen einschließlich Wirtschaft auf einen gemeinsamen Text einigen. Und das hat auf Seiten der Regierungen wie auch auf Seiten der Zivilgesellschaft und der Wirtschaft ganz großes Unbehagen hervorgerufen.
Wie muss denn überhaupt vorgegangen werden, damit im Ergebnis von so einer Konferenz, wo so viele unterschiedliche Stakeholder beteiligt sind, eine konkrete Roadmap am Ende vorliegt, die man dann auch umsetzen kann?
Ich meine, so konkret haben wir das ja nicht geschafft mit der Roadmap. Da hat Nelly Kroes, die europäische Kommissarin, die EU-Kommissarin, die angereist ist, die hat das schon vorher in ihren Statements immer wieder klar gemacht. Die hat bemängelt, dass die Roadmap, also der zweite Teil des Dokuments, gar nicht so konkret ist, wie der Name verspricht. Die hatte sich vorgestellt, dass da lauter Dinge benannt werden, die dann auch tatsächlich umgesetzt werden. Actionable heißt das im Englischen. Für das Deutsche fällt mir da gerade kein Wort ein. Und das hat die Gruppe, die den Text verfasst hat, die hat das nicht geschafft. Aber es gibt doch eine ganze Reihe Verweise auf Dinge, die jetzt passieren müssen. Einer beispielsweise ist, dass das Internet Governance Forum, das ja in diesem Zusammenhang auch inzwischen eine anerkannte Rolle spielt, reformiert und verbessert werden muss, dass sich die finanzielle Lage des Internet Governance Forums verbessern muss und mehr Leute dafür spenden müssen, aber auch, und das ist jetzt schon ein wichtiger Punkt, dass IGF versucht, selber stärker auf Output sich zu orientieren. Das ist bis vor wenigen Jahren auch sehr umstritten gewesen. Ich sollte vielleicht nochmal daran erinnern, das Internet Governance Forum kommt ja, ist ja ein Ergebnis des UN-Gipfels zur Informationsgesellschaft, und in dem Mandat, was damals verabschiedet wurde, hieß es ausdrücklich, das ist ein Diskussionsforum und es gibt keinen Auftrag, irgendwelche Ergebnisse zu produzieren, außer eben, was wir den Chairman's Report nennen, dass also derjenige, dem IGF-Meeting vorsitzt, am Ende zusammenfasst, worüber gesprochen worden ist. Und das finden jetzt alle relativ unbefriedigend, und es geht darum, wie man so eine offene Konferenz, an der alle teilnehmen können, wie man die jetzt dazu bekommt, dass sie am Ende irgendwas produzieren kann, was über eine bloße Zusammenfassung hinausgeht. Dass man also in diesen Diskussionen tatsächlich auch mal einen Fortschritt dokumentieren kann. Und dafür ist jetzt diese Konferenz hier in Sao Paulo doch sowas wie ein Testlauf gewesen, weil das eben die erste Konferenz mit 800 Teilnehmern war, wo wir uns tatsächlich auf ein Dokument geeinigt haben.
Aber konkret,
mehr oder weniger, muss man sagen.
Ja, aber konkrete Ergebnisse sind natürlich offen. Das war auch vielleicht gar nicht so von Anfang an das Hauptziel, haben Sie auch gerade schon gesagt. Aber was wären denn jetzt so Mittel und konkrete Maßnahmen, die halt über so eine Absichtserklärung hinausgehen können? Also was bringt das Ganze denn jetzt?
Das Wesentliche, glaube ich, erstmal ist, dass die Menschenrechte einen größeren Stellenwert in Diskussionen über Internet Governance bekommen. Nicht nur Internet Governance, sondern es geht ja tatsächlich auch in Zukunft um so Fragen wie soziale Netzwerke. Wer eigentlich reguliert die, wenn die halbe Welt, sagen wir, bei Facebook registriert ist? Dann haben ja die Geschäftsbedingungen, die so ein privater Anbieter formuliert, doch eine ganz große Geltungswirkung. Und dann ist die Frage, hat man hier sowas wie einen Menschenrechtskatalog und kann Facebook den vorhalten und sagen, hier sind die Menschenrechte wichtiger als deine allgemeinen Geschäftsbedingungen. Solche Dinge, die müssen erstmal miteinander in Anschlag gebracht werden, und da haben wir, glaube ich, einen ganz wesentlichen Schritt gemacht. Dann steht im Dokument, wenn auch an falscher Stelle, immerhin drin, dass Massenüberwachung in dem Stil, wie wir sie jetzt haben, dass die das Vertrauen ins Internet unterlaufen und deshalb nicht zu befürworten sind. Worauf wir uns nicht haben wirklich einigen können, ist Massenüberwachung vollkommen zu verdammen. Diesen Versuch hat es gegeben, aber dafür ist keine Mehrheit zustande gekommen. Aber man kann doch sehen, dass hier was in Bewegung kommt. Immerhin geht es ja darum, dass alle, die bei Internet Governance sich irgendwie beteiligen, sich auf einen Standpunkt einigen. Und das braucht natürlich ein bisschen Zeit, wenn man in Rechnung stellt, wie verschieden die politischen Kulturen und Traditionen sind, die hier zusammenkommen.
Glauben Sie denn, dass eine globale Netzpolitik überhaupt funktionieren kann? Und brauchen wir dafür vielleicht spezielle Institutionen, vielleicht auf UN-Ebene auch?
Also das war ja auch ein großer Streitpunkt. Ist die institutionelle Landschaft, wie wir sie jetzt haben, ist die hinreichend und ist die hinreichend verbesserungsfähig? Oder braucht es für die Zukunft neue Mechanismen und neue Organisationsformen? Dass es sowas wie globale Prinzipien für das Internet braucht, darüber kann man sich streiten. Ich glaube, wenn man gerne möchte, dass wir ein globales Netzwerk auch in Zukunft haben, dann wäre es schon sinnvoll, sich auch auf globale Prinzipien zu einigen, die die Politikentwicklung tatsächlich anleiten. Wenn man der Meinung ist, dass das Internet sich sowieso immer stärker regionalisiert, dann ist man da vielleicht anderer Auffassung. Man kann sich denken, dass Länder wie Russland und China eher zu denen gehören, die globale Prinzipien überhaupt nur so weit anerkennen wollen, wie sie in ordentlichen intergouvernementalen Organisationen entwickelt werden. Aber die Mehrheit derer, die hier in Sao Paulo versammelt waren, sind tatsächlich der Auffassung, dass die Verantwortung für die politische Entwicklung des Internet nicht an eine intergouvernementale Organisation übertragen werden sollte, sondern weiter in dem institutionellen Rahmen entwickelt werden muss, wie er sich jetzt halt in den letzten 20 Jahren ausgeprägt hat.
In Sao Paulo war man sich also relativ einig, dass die Zukunft des Internets nicht alleinig in die Hände von Regierungen gelegt werden kann. Das sagt auch Jeanette Hofmann vom Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft.
Das Vertrauen in Regierungen und von denen gelenkte Geheimdienste ist insbesondere seit den Snowden-Enthüllungen geschrumpft. Die brasilianische Regierung reagierte empört auf die Enthüllungen und forderte ein Ende der Massenüberwachung durch US-Geheimdienste.
Aber bei der Net Mundial sollte nicht nur über Wege gegen die globale Überwachung diskutiert werden. Man wollte auch eine globale Netzpolitik-Debatte anstoßen. Schon vor Beginn der Veranstaltung zeichnete sich allerdings ab, dass dieses ambitionierte Ziel verfehlt werden könnte. Benedikt Schulz fasst die Kritik zusammen.
Oh God, what is that?
It's a Leoplerodon, Charlie.
A magical Leoplerodon.
It's gonna guide our way to Candy Mountain.
Recently disclosed. Drei regenbogenfarbene Einhörner stehen auf einer grünen Wiese, betrachten neugierig eine offiziell gekleidete Dame, Dilma Rousseff, die Regierungschefin Brasiliens. Mit diesem YouTube-Video protestieren Netzaktivisten gegen die Net Mundial in Sao Paulo. Ein vorab veröffentlichtes Konferenzpapier löst heftige Empörung aus. Schwach sei es, zentrale Punkte würden fehlen. Unter dem Hashtag OurNetMundial twittern Netzaktivisten ihre Kritik. Denn in der Tat sind die Aussagen zum Thema Überwachung im Konferenzpapier eher dünn. Zitat:
Überwachung von Kommunikation und das Sammeln personenbezogener Daten, einschließlich Massenüberwachung, soll im Einklang mit der staatlichen Verpflichtung zur Einhaltung der internationalen Menschenrechte erfolgen.
Viel zu wenig, meinen Kritiker. Die Initiative Digitale Gesellschaft e.V. schreibt, eine derart unbestimmte und wenig substanzielle Positionierung sei viel zu schwach, nicht zuletzt angesichts der Tätigkeiten von NSA und Co. Blogger Markus Beckedahl fügt auf netzpolitik.org hinzu, das Ganze lese sich eher wie ein zahnloser Tiger auf Papier. Kritisiert wird auch, über Netzneutralität verliere das Papier kein Wort. Matthias Kettemann ist einer der Mitorganisatoren der Net Mundial. Schon vor Beginn der Konferenz sagte er dem Bayerischen Rundfunk, zufrieden ist auch er nicht.
Weil keine großen neuen Schritte gesetzt werden, keine großen neuen Initiativen, die nötig wären, um das Internet auf menschenrechtssensiblere Füße zu stellen. Wir brauchen neue demokratische Prozesse in der Weltgesellschaft, um das Internet zu regulieren, und die kann man nicht so einfach finden.
Kritik, die vor der Net Mundial geäußert wurde, auch aus den eigenen Reihen. Ob die Konferenz hinter den Erwartungen der Zivilgesellschaft zurückgeblieben ist, darüber haben wir mit Jeanette Hofmann gesprochen und sie gefragt, wie bedeutsam war die Net Mundial letztlich für die globale Internetgemeinschaft?
Also aus meiner Sicht werden wir das erst in Zukunft wirklich bewerten können. Für die, die anwesend waren, war es natürlich extrem wichtig, aber das ist auch, ich schätze mal, eine Bedeutung, die man unter sich selber erzeugt, wenn man über so viele Stunden Text verhandelt und sich zuhört, dann denkt man, man ist der Mittelpunkt der Welt. Aber also deshalb will ich sagen, von innen heraus kann man das sicher gar nicht richtig bewerten. Aber für die Entwicklung von Internet Governance im Allgemeinen ist diese Konferenz schon auch inhaltlich wichtig gewesen, aus verschiedenen Gründen. Erstens hat sie ja tatsächlich stattgefunden vor dem Hintergrund der Snowden-Enthüllungen. Und es ging darum, das in diesem Dokument auch zum Ausdruck zu bringen. Das war ja auch einer der entscheidenden und kontroversen Punkte. Zweitens haben wir ja die aus Internet-Governance-Sicht geradezu historische Situation, in der die US-Regierung erklärt hat, sie gibt ihre Aufsichtsfunktion über die letzten Elemente der Netzinfrastruktur, die sie gewissermaßen kontrolliert, auf. Und auch das hat man sich in den letzten Jahren ja immer gewünscht, aber gar nicht vorstellen können, dass das jemals stattfindet.
Sagte uns Janett Hofmann kurz vor der Sendung. Natürlich wollten wir auch noch von ihr wissen, wie zufrieden sie denn jetzt persönlich ist in Sachen Konferenz. War die Netmundial nun der große Wurf?
Es gab ja bei dieser Konferenz eine ganz wichtige prozedurale Dimension und eine inhaltliche. Bei der prozeduralen haben wir ganz klar Neuland betreten und auch tatsächlich was bewirkt. Alle, die hier waren, haben am Ende gefunden, ja, das ist ein Weg, den man gehen kann, also multilaterale und Multi-Stakeholder-Verfahren tatsächlich zusammenzubringen und dazu zu bewegen, dass die Regierungen und die Nichtregierungsorganisationen miteinander ins Gespräch kommen und sich auf Texte, auf Abschlusstexte einigen. Das haben wir auf jeden Fall geschafft. Was jetzt die inhaltliche Dimension angeht, gab es ja vor allem seitens der Zivilgesellschaft eine große Enttäuschung. Da ist man der Meinung, dass eher der Status quo verteidigt worden ist und wir keine großen Fortschritte gemacht haben. Aber auch hier muss man sagen, ist es schon eine Frage, wie hoch man die Messlatte setzt. Wer lange in diesem Prozess dabei gewesen ist, der weiß, darum, wie schwierig das gewesen ist, Menschenrechte in diesem Kontext überhaupt mal gründlich auszubuchstabieren und wirklich in Zusammenhang zu bringen mit den politischen Fragen, die uns in diesem Feld bewegen. Also ich persönlich, aber das, ich bin da ja sicher auch nicht neutral, weil ich mit am Text gearbeitet habe, bin ganz zufrieden mit dem, was wir erreicht haben.
Wir sprachen mit Janett Hofmann vom Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft in Berlin. Im Anschluss an die Sendung können Sie dieses Interview auch nochmal auf breitband.deutschlandradio.de nachhören.
Ja, und wir machen weiter mit Musik, und zwar von Adeline Stray und ihrer Band. Die heißt fast genauso wie die Amerikanerin selbst, Adeline Rose nämlich. Adeline Strays Gesang steht dabei absolut im Vordergrund. Im Hintergrund spielen die fünf Musiker Indie-Rock, der hin und wieder aber sehr ruhige, nachdenkliche Töne anschlägt, so auch in diesem Stück hier. Wir hören The Wire von Adeline Rose.
Thank you.
Breitband, Medien und Meinungen.
Die kommen heute von Tim Wiese. Der Tod der Netzneutralität in den USA wurde in dieser Woche betrauert. Es heißt, die amerikanischen Regulierungsbehörde FCC oder FCC plane ein Zwei-Klassen-Internet. Tim, was steckt dahinter?
Ja, dass einige Daten in Zukunft schneller durch das Netz rauschen als andere, wenn Firmen dafür Geld bezahlen. Bisher ist es ja so, alle Daten sind gleich, es gibt da keine Prioritäten. Sollte die Neuregelung der FCC aber in Kraft treten, würden große Videos Dienste in den USA zum Beispiel dafür zahlen, dass ihre Filme schnell und ohne Ruckeln beim Kunden landen. Die New York Times vergleicht dieses Prinzip mit einer Schnellfahrspur auf der Autobahn, für die man eine Maut abdrücken muss. Kleine Anbieter wären benachteiligt, weil sie sich die nicht leisten könnten. Hier in Europa hat das EU-Parlament gerade mit großer Mehrheit den Schutz der Netzneutralität beschlossen. Thomas Lohninger von European Digital Rights befürchtet aber, dass die US-Pläne negativen Vorbildcharakter haben könnten.
Wenn die USA, der große Bruder des Internets, total in die andere Richtung läuft, als wir das in Europa tun, wird es weiter schwieriger, die gute Entscheidung des Europaparlaments auch im Europarat durchzuziehen und gerade die Mitgliedstaaten, dass sie sich dann auch trauen, bei dem Prinzip der Netzneutralität und der Grundrechte im Internet zu bleiben.
Auf der anderen Seite sieht Thomas Lohninger aber auch eine Chance für Europa, wenn hier an der Netzneutralität festgehalten wird.
Vor allem auch europäischen Startups im Digitalen wird es helfen, sich eben durchzusetzen, und dann hätten wir den lebendigeren Markt und vielleicht wäre dann die Innovation in der Silicon Valley auch auf lange Sicht in Europa angesiedelt.
Das gesamte Interview mit Thomas Lohninger zum Thema Netzneutralität gibt es auf breitband.deutschlandradiokultur.de.
Ja, so in Sachen Netzneutralität sind das wirklich keine guten Nachrichten aus den USA für das Internet in dieser Woche. Und schauen wir jetzt noch nach Russland. Auch dort drohen User nämlich Probleme. Worum geht es da genau?
Ja, in Russland geht es nicht darum, wie schnell die Daten durch die Leitungen zuckeln, sondern was für Inhalte durch das Internet rauschen. Da will die russische Regierung ein Auge drauf haben. Am Dienstag hat das russische Parlament sogenannte Antiterrorgesetze für mehr Internetkontrolle verabschiedet. Blogger, Twitterer und Betreiber von Seiten in sozialen Netzwerken müssen sich bei der Presseaufsicht registrieren lassen, wenn sie mehr als 3000 Follower bzw. Besucher am Tag haben. Internetdienstleister sind innerhalb Russlands zukünftig verpflichtet, die Kommunikationsdaten ihrer Kunden 6 Monate zu speichern. Putin hat sich in dieser Woche dann auch noch nicht unbedingt als großer Internet-Fan geoutet. Er bezeichnete das Netz als CIA-Spezialprojekt und nebenbei hat er mit negativen Kommentaren dafür gesorgt, dass die Aktien der russischen Suchmaschine Yandex ins Trudeln kamen. Möglicherweise passt dem russischen Präsidenten nicht, dass sich die Suchmaschinenbetreiber für Meinungsfreiheit im Internet einsetzen.
Scharfe Wortgeschütze hat in dieser Woche auch der schleswig-holsteinische Datenschutzbeauftragte Thilo Weichert aufgefahren. In einem Bericht des ARD-Magazins Kontraste hat er die Google Glass als Waffe bezeichnet. Auf wen oder was soll denn diese Waffe seiner Meinung nach zielen?
Auf unsere Persönlichkeitsrechte. Google ging es nur darum, Daten zu sammeln. Trägern dieser Brille sei es ja möglich, ihre Umgebung unbemerkt abzufilmen. Thilo Weichert und andere Datenschützer befürchten, dass der Konzern diese Aufzeichnungen speichern und auswerten könnten. In dem Kontraste-Beitrag äußerte der Datenschutzbeauftragte aber eine Hoffnung, die zum Misserfolg der Brille führen würde.
Dass so etwas wie eine gesellschaftliche Ächtung stattfindet und Nutzer dieser Brille als Idioten und als Persönlichkeitsrechtsverletzer eben wahrgenommen werden, die von der Gesellschaft nicht toleriert werden.
Man könnte das Ganze natürlich auch als Diskriminierung sehen. In den USA geht es sogar schon so weit, dass einige Leute Menschen, die Google-Glas-Brillen tragen, als Glassholes bezeichnen. Thilo Weichert also auch mit einem sehr kritischen Ton. Danke, Tim, für diese Gerne. Medien und Meinungen. Die kann man natürlich wie immer nachlesen und später auch nach der Sendung nachhören auf breitband.deutschlandradiokultur.de. We'll be right back. Ja, so klingt es, wenn ein Jazzmusiker mit alten Spielekonsolen und Computern in Kontakt kommt. Interstellar Good Times von Protodome aus England. Chipfunk heißt das aktuelle Album des britischen Künstlers und das ist ganz offensichtlich von Chiptunes inspiriert, also von den Klängen alter Spielekonsolen wie zum Beispiel dem guten alten Gameboy. Und genau der ist in dieser Woche ein Vierteljahrhundert alt geworden. Grund genug, etwas genauer über den Pionier der mobilen Spielekonsolen zu sprechen.
Breitbandbesprechung.
1989. Was für ein Jahr. Die Berliner Mauer fiel und der eiserne Vorhang öffnete sich. Die Welt stand vor einem politischen Umbruch und passend zum Siegeszug des Kapitalismus kam ein kleines Gerät auf die Welt, das ebenfalls eine Revolution ausgelöst hat. Weißes Plastikgehäuse, schwarzes Steuerkreuz, rote Knöpfe, ein wirklich mieses Display und einen unverkennbaren Sound. Sie kennen ihn. Den Gameboy.
Ja, wir haben einen hier. Ich halte ihn in meinen Händen. In dieser Woche wurde der Gameboy 25 Jahre alt. In der Wikipedia wird er ganz nüchtern als tragbare 8-Bit-Videospielekonsole bezeichnet. Aber das kleine Ding war und ist doch eigentlich so viel mehr. Wahr gewordener Spieletraum für mich auf jeden Fall. Und auch für unsere Generation. Wir beide hier im Studio sind ja eigentlich mehr oder weniger groß geworden mit diesem Plastikspielzeug.
Christian, du kannst dich doch bestimmt noch an deinen Gameboy-Moment erinnern.
Ja, das gab es tatsächlich so auf dem Schulhof. Oh, ich muss hier noch nebenbei ein bisschen Tetris spielen. Auf dem Schulhof hatte das so, Stefan hieß der, mein damaliger Freund in der Schule. Und der hatte einen Gameboy und alle haben immer hinter ihm gestanden, ihm beim Spielen zugeschaut und waren ganz neidisch und ich auch. Und irgendwann habe ich ihn dann auch bekommen, den Gameboy, und konnte dann auch Tetris spielen. Das war großartig, so wie jetzt.
Ja, ich durfte ja nie einen Gameboy haben. Das heißt, ich konnte immer nur, wenn ich mal bei Freunden war, ein bisschen Gameboy spielen. Aber Jochen Kubek, der kann Christians Faszination absolut teilen. Er ist Professor für digitale Medien an der Universität Bayreuth. Und wir haben vor der Sendung mit ihm gesprochen und wollten wissen, was denn das Besondere am Gameboy war. Denn grafisch war das Gerät ja schon damals eher mangelhaft.
Das stimmt. Der Gameboy war, also man muss sagen, Ende der 80er Jahre gab es ja nicht so richtig funktionierende mobile Konsolen. Ich glaube, das Besondere am Game Boy war einerseits die Tatsache, dass seine Batterie unglaublich lange hielt. Und das hat die Konkurrenz nicht verstanden. Die hatten dann mit Farbe und besserer Auflösung und alles irgendwie höherer Grafikpower mobile Geräte rausgegeben. Die waren teurer in der Anschaffung und kurzlebiger in der Laufzeit. Und was damals nicht klar war, dass Mobilspielen nicht unbedingt auf dem neuesten Stand spielen heißt, sondern halt so ein bisschen wie bei den Telefonen heute, die Lebenszeit einer Batterieladung ist sehr entscheidend, weil man da nicht ständig das Spiel unterbrechen muss, weil man wieder nicht aufgeladen hat oder sogar neue Batterien kaufen musste. Ich meine, die 80er Jahre, das waren halt dann auch so irgendwie, da gab es so Spielzeuge, die dann jeder hatte, so Rubik's Cube. Das verbreitete sich wahrscheinlich auch aus Mangel an Konkurrenz, sodass dann, als dann so eine kritische Masse erreicht war, sage ich mal, und in einer Klasse dann irgendwie 10 Leute eins hatten, dann wollten die 11. und 12. halt das gleiche Gerät haben. Das wird ein Grund sein und der letzte wird Tetris sein einfach. Also Tetris ist so ein Spiel, ebenso wie der Zauberwürfel, also das hat sofort überzeugt, man brauchte keine Einarbeitungszeit, konnte sofort mitmachen, es war genau zugeschnitten, also jeder konnte so weit spielen, wie er es geschafft hat. Also das gibt es ja nicht so oft, dass Spiele so phänomenal durchschlagend sind, aber Tetris hat es ja dann neben Pac-Man und Donkey Kong und solchen Größen da der 80er, der frühen 80er, ja dann auch so in den Olymp der unsterblichen Spiele geschafft, die bis heute zitiert, neu herausgegeben, jedes Smartphone oder jedes Telefon hat zumindest so einen Tetris-Klon dabei und das war damals, glaube ich, der Systemseller.
Man könnte also sagen, der Gameboy hat eigentlich bis heute immer noch einen großen Einfluss auf die Spielewelt. Inwieweit merkt man diesen Einfluss heute noch?
Na, was der Gameboy auch geschafft hat, ist, Spiele mobil zu machen, sodass dann Leute, die sagen, also jetzt eine Stunde irgendwie meiner Freizeit opfern will ich nicht, aber ich sitze jeden Tag eine Stunde im Bus. Und da merkte man, es gibt so Zeiten, die sind nicht wirklich Freizeit, aber auch nicht wirklich Beschäftigung. Und die zu füllen, diese Todzeit, ich glaube, das wurde zum ersten Mal mit dem Gameboy so richtig klar, dass es da einen hohen Bedarf gibt und Leute anfangen dann diese Zeit mit Spielen zu füllen, die das halt früher mit Zeitungslesen oder Zeitschriften oder Comics oder was auch immer gemacht hätten. So, und dann entsteht jetzt so eine Notwendigkeit für Spiele, die man jederzeit anfangen und jederzeit aufhören kann. Das ist ja weder das Arcade noch so diese PCs sind darauf aufgelegt, dass man mal kurz 5 Minuten spielt. Also wir nennen das heute Casual Games. Das, glaube ich, fängt mit dem Gameboy so richtig an, dass eine Industrie merkt, aha, da gibt es noch Interessenten für sowas. Und dann produzieren die und nicht notwendigerweise nur für den Gameboy, auch für andere Plattformen einfach mal so Spiele für zwischendurch. Und wenn es einen Einfluss vom Gameboy gibt, dann vermutlich einerseits die Neuerschließung von Kunden, die eher nicht so die intensiven, lernintensiven oder steuerungsintensiven Spiele spielen wollen, sondern einfach mal zwischendurch so ein bisschen spielen wollen. Und dass es einen Bedarf gibt, der heute durch Smartphones dann gedeckt wird, im Wesentlichen an Spiele für unterwegs.
Nun ist es ja so, dass der Ur-Gameboy, der jetzt 25 Jahre Jubiläum oder Geburtstag feiert in dieser Woche, der ist ja auch heute noch präsent in der Welt, in der modernen Welt. Ich bin ja auch so ein Gameboy-Kind, bin damit groß geworden und hole den auch immer heute noch gerne hervor und spiele damit hin und wieder. Das ist jetzt aber so für mich eher so ein nostalgischer Moment, weil ich mich da auch so zurückversetzt fühle in meine Kindheit. Was ist denn so die Motivation oder die Faszination? Kann man die objektivieren, Sie als Wissenschaftler? Warum ist heute dieses alte Gerät immer noch so en vogue?
Also ein ganz wesentlicher Grund haben Sie ja selber genannt, dieses Nostalgiegefühl, was sich ganz häufig in die Teenagerzeit an Medien knüpft. Also das sind, lange Zeit war das auch Musik oder bestimmte Filme, die man deswegen wieder schaut oder noch mag, weil man sie damals schaut. Für viele, die damit groß geworden sind, ist das ein Grund, genau das wieder aufzusuchen. Wenn sie eine bestimmte Emotion suchen, wissen sie einfach, das kriege ich da. Also ein Gefühl von Zuhause oder von Geborgenheit oder von Erfolg. Das ist sicherlich einer der Hauptgründe, warum so Retro in ist und warum man auch sagen kann, also Retro ist immer was 20 Jahre vorher war. Also wenn die Leute dann kaufkräftig werden, beziehungsweise auch von der Modeströmung unabhängiger, dass sie sagen, ach, ist doch mir egal, lass alle hinter dem Neuen herlaufen, ich gucke mir mal die Dinge von früher an. Aber es gibt ja auch eine andere Generation, die noch Jüngeren, die sagen, das interessiert mich trotzdem. Und das ist insofern interessant, weil die nicht Erinnerungen wieder abrufen, sondern die interessieren sich für die Geschichte ihres Mediums. Und die High-End-Grafik, die man auf den heutigen Konsolen findet, ist ja nicht alles, was ein Spiel ausmacht, sondern also wesentlich das Gameplay spielt ja eine Rolle. Und da waren die 80er Jahre ja durchaus wegweisend und bieten auch für heutige Spieler Herausforderungen oder interessante Spielerlebnisse, wo man einfach sagt, mich interessiert so ein bisschen die Kultur der frühen Computer und wie man aus wenig so viel machen kann. Also man muss ja mit technischen Einschränkungen ganz anders umgehen als heute. Und das ist durchaus auch eine Faszination, die Leute in so Retro-Spiele oder Spiele, die jetzt 20, 30 Jahre alt sind, treibt, einfach mal um zu sehen, was damals möglich war und was auch gespielt wurde.
Gerade weil wir diese alten Spiele so unglaublich lieben, gibt es ja sogenannte Emulatoren, die also alte Spieleumgebung simulieren. Wie genau funktioniert sowas, dass wir also alte Spiele heute immer noch spielen können mit solchen Emulatoren?
Also ein Emulator, können Sie sich vorstellen, ist ein Programm, was auf einem modernen Rechner ausgeführt wird und das so tut, als sei es ein alter Rechner. Und Sie können heute auf Ihren PCs oder Computern, zum Teil eben auch schon auf den Tablets, Programme ausführen, die dann so tun, als seien Sie ein Gameboy. Und die lesen dann die Originalsoftware von früher, also nicht die Cartridge, aber halt die Programmcodes und führen die so aus und tun dann so, als hätten sie die gleiche Grafik, also die stellen die Grafik entsprechend schlechter dar oder den Piepsound und so. Und dann entsteht zumindest vom Aussehen her und vom Spielablauf genau der Eindruck, als würden sie mit einem Gameboy spielen oder mit einer NES oder irgendeinem Commodore-Rechner. Das ist eigentlich schon seit Mitte der 90er fing das an. Eigentlich als die erste Generation sagte, also diese Arcade-Spieler, das sind die Spiele meiner Kindheit, also so 1980 bis 85, sag ich mal. Und die haben dann Informatik studiert oder sind Ingenieure geworden, Programmierer und haben gesagt, okay, die alten Spiele sind weg, aber ich hätte sie gern wieder. Und dann fingen sie an, die alten Arcade-Automaten halt so auszulesen, dass sie den Programmcode kriegen und haben Emulatoren geschrieben, um die alten Pac-Mans und Space Invaders wieder aufzulegen. Und daraus ergab sich dann so eine Traditionslinie, dass jedes System oder jede Plattform von Computerspielen eigentlich so 5 bis 10 Jahre später emuliert wurde.
Glauben Sie denn, dass wir in 25 Jahren auch noch vom Gameboy reden werden? War der tatsächlich so prägend und wird diese Kultur auch am Leben gehalten, wie zum Beispiel durch Emulatoren?
Ja, also ich glaube, dass wir tatsächlich da sowas mit dem Klassiker zu tun haben und das, also wahrscheinlich wird die Nische kleiner, die sich damit aktiv beschäftigt. Aber ich finde es interessant, dass wir eben heute also Studenten haben, die sich mit 8-Bit-Grafik Grafiken beschäftigen. So, die sind damit ja nun gar nicht groß geworden, also höchstens ihre Eltern, wenn überhaupt. Aber die sagen, es hat so eine ganz eigentümliche Anmutung und das fasziniert mich mehr, vielleicht auch eben durch die Kunst der Beschränkung, als die modernen, also fotorealistischen Grafiken. So, und da kann man sagen, die sorgen dann auch für eine Bestandspflege und kümmern sich um die alten Titel und dass die Emulatoren auch für die aktuellen Systeme weitergeschrieben werden. Und so denke ich mal, also nicht zuletzt durch Tetris und vielleicht auch Pokémon und Zelda, also diese großen Titel, Super Mario Land und was alles gab, das sind Klassiker, so wie Hitchcock-Filme oder Eisenstein-Filme oder so, die dann entsprechend weitergereicht werden von Generation zu Generation. Und da wird es immer eine, also immer, aber bestimmt noch auf absehbare Zeit eine Gruppe geben, die sich einfach darum bemüht, ein Kulturgut zu bewahren und auch an die nächste Generation weiterzugeben.
Der Gameboy ist also ein echter Klassiker, der die Spielekultur nachhaltig geprägt hat und das auch weiterhin tun wird. Sie hören es ja auch, Christian spielt immer noch. Christian, wie weit bist du?
Ich bin jetzt mittlerweile Level 7, fast 25.000 Punkte, aber ich muss sagen, ich bin doch ein bisschen eingerostet. Es ist schon wieder ein paar Jahre her, dass ich intensiver Tetris 25. auf dem Gameboy gespielt habe. Nein, so lange nicht.
Auf jeden Fall vielen Dank für das Gespräch an Jochen Kubeck. Er ist Professor für angewandte Medienwissenschaft und digitale Medien an der Universität Bayreuth.
Und ich mache den jetzt auch mal aus, jetzt ist mal gut. Nämlich während die Gameboy-Fans dieses Vierteljahrhundert ihres verspielten Gefährten feiern, gibt es auch ein paar nicht so gute Nachrichten, zum Beispiel mit der Netlabel-Szene in Sachen Musik geht's immer weiter bergab, so scheint es zumindest, denn immer mehr Netlabels machen dicht. In dieser Woche verschickte zum Beispiel das schwedische Netlabel Astor Bell einen vorerst letzten Newsletter.
Die Welt braucht uns nicht mehr, steht da wohl zwischen den Zeilen. Sehr, sehr schade. Wir sagen danke für viele schöne Veröffentlichungen aus dem weiten Feld der elektronischen Musik. Zum Beispiel den Dubby Dreamy Ambient Flavored Electronica von Alu. Einfach die Augen schließen, Play drücken und alles wird Sinn machen. So der Labelkommentar zur Klangbild-EP von Alu. Thank you.
Frei To 3. Das ist kein schlecht artikuliertes Englisch von mir, sondern so heißt der eben gehörte Track von Alu. Klangbild heißt die passende EP dazu. Und die finden Sie auf den Archivseiten des schwedischen Netlabels Astor Bell. Das ist nun nur noch im Internet Archive zu finden, denn die Macher haben in dieser Woche den Betrieb ihres Digitallabels endgültig eingestellt.
Breitband Netzkultur.
Was würde die Netzwelt nur ohne das Internet-Archive machen? Riesige Kulturschätze liegen auf den Servern dieser gemeinnützigen Organisation. Frei zugängliche Musik, Filme, Bücher, Computerspiele. Jede Menge Daten also, die entdeckt werden wollen.
Und welche Datenschätze sonst noch so in diesen Kulturarchiven rumliegen, in der ganzen Welt verstreut, wie man sie heben kann und was man damit auch alles so anstellen könnte, das wird seit heute in Berlin erforscht. Coding Da Vinci heißt ein hier ansässiger Kultur-Hackathon. Es geht um kulturelle Inhalte wie Sammlungen von Museen, Bibliotheken und Forschungseinrichtungen. Die sollen nämlich fit gemacht werden für das digitale Zeitalter. Apps, Mashups, digitale Spielereien und freies Wissen. All das soll auf dem Kulturhackathon geschaffen werden. Jochen Dreier weiß mehr.
Es ist bezeichnend. Das Wort Hackathon wurde zum ersten Mal 1999 in den USA benutzt und auch in Deutschland finden seit Jahren solche Veranstaltungen statt. Und trotzdem muss man sich erst einmal mit Interviewpartnern auf eine Aussprache einigen.
Wie sollen wir das jetzt aussprechen? Sollen wir Hackathon sagen? Weil ich glaube, wir müssen uns jetzt einmal einigen, sonst brechen wir uns die ganze Zeit die Zunge ab.
Ich finde Hackathon auch gut.
Angekommen in der Mitte der Gesellschaft ist dieses Format für kreative Problemlösungen eben noch nicht. Normalerweise finden sich zu Hackathons Coder, Hacker und Interface-Designer zu einer Marathonsitzung zusammen, um ein Problem aus der Welt der Nullen und Einsen zu lösen. Jetzt also ein Kultur-Hackathon. Organisiert wird er von Wikimedia Deutschland, der Open Knowledge Foundation, der Deutschen Digitalen Bibliothek und der Servicestelle Digitalisierung Berlin. Barbara Fischer von Wikimedia.
Wir haben uns überlegt, dass es toll wäre, wenn es uns gelänge, Kulturinstitutionen, Kultur- und Gedächtnisinstitutionen zu motivieren, ihre Daten für so einen Hackathon zur Verfügung zu stellen.
Denn Daten sind das A und O jedes Hackathons. Meist wird auf bereits bestehende frei zugängliche Datensätze zurückgegriffen. In diesem Fall war es etwas anders. Museen und Bibliotheken haben in den letzten Jahren zwar viel Geld in die Digitalisierung ihrer Sammlungen gesteckt, danach kam dann aber das Fragezeichen. Was machen wir jetzt damit?
Es gibt natürlich im Bereich der Geisteswissenschaften oder generell Kulturwissenschaften Forschungsansätze, mit diesen digitalisierten Datensätzen umzugehen. Aber den Schritt zum Publikum zu machen, der besteht da halt noch nicht. Und da liegt es halt eben nahe zu sagen, okay, wir machen einen Hackathon, bei dem Anwendungen, Spiele, Apps entstehen, um zu illustrieren, dieses digitalisierte Kulturerbe ist kein totes Kapital, was jetzt auf den Servern liegt, sondern das ist ein Schatz, mit dem man wuchern kann.
11 Institutionen konnten die Veranstalter überzeugen, Datensätze aus ihren Sammlungen unter eine freie Lizenz zu stellen und so weit aufzuarbeiten, dass sie für Programmierer und Designer über Programmierschnittstellen abzurufen und zu verarbeiten sind. Das Botanische Museum Berlin-Dahlem hat ihr Herbarium eingescannt, immerhin einer der größten Sammlungen der Welt. Zeichnung des Berliner Schnauze-Karikaturisten Heinrich Zille des Stadtmuseums Berlin.
Mensch Leute, ich muss euch was erzählen. Ich war doch neulich in Kientop.
Oder auch Tondateien aus dem Ethnologischen Museum.
Man kann vielleicht auch die abstrusesten Mischungen machen, aus die Tierstimmen vom Naturkundemuseum kombinieren mit den Musikinstrumenten und gucken, wo sind da Harmonien, wo sind da Disharmonien. Alles ist vorstellbar. Und
das ist ja gerade die Kunst. Die Daten sind ja da, aber jetzt Sachen miteinander zu kombinieren und etwas dabei herauszubekommen, was es so vorher noch nicht gab.
Meint Markus Bösch, Journalist, Spieleentwickler und selbst Organisator des Com the News Game Hackathons in Köln. Für die Institutionen ist es ein Experiment, das mit der Hoffnung verbunden ist, endlich neue Ideen zur digitalen Vermittlung ihrer Kulturinhalte kennenzulernen.
Ich glaube, Hackathons sind ein sehr zeitgemäßes Format, um in einer Zeit, in der sich ganz viel ganz, ganz schnell ändert, direkt einfach auszuprobieren und um mit Leuten zusammenzukommen, die unterschiedliche Sachen können, um direkt einfach mal nach kurzer Zeit was auf den Tisch zu legen und zu gucken, ist das was oder ist das nichts? Und das ist so angenehm praktisch im Gegensatz zu dieser ganzen Herumtheorisiererei.
Der normale Hackathon findet meist an einem Wochenende statt, wo die Nächte bei koffeinhaltigen Brausen durchgearbeitet werden. Der Kulturhackathon beginnt zwar genauso, lässt den Teilnehmern aber dann 10 Wochen Zeit, ihre Projekte weiterzuentwickeln und sie danach einer Jury zu präsentieren. Das hat einerseits den Grund, dass kulturelle Daten nicht immer so selbsterklärend wie reine Zahlen sind, andererseits aber auch, weil die Veranstalter Erfolge vorweisen wollen. Denn gute Apps würden wohl auch andere Museen überzeugen, ihre Daten freizulegen. Und Zugang zu freiem Wissen zu schaffen, ist das hehre Ziel der Wikimedia und der Open Knowledge Foundation. Markus Bösch sieht in solchen Projekten aber auch einfach den Beginn einer neuen Normalität.
In Museen, in Kultureinrichtungen werden Programmierer, Konzepter, User Experience Designer viel, viel, viel mehr zu tun haben. Wir werden in den nächsten 50 Jahren einen kompletten Wandel der Berufsformen und Arten des Zusammenarbeitens finden.
Wenn ich groß bin, dann will ich mal Kulturhacker werden. So könnte also ein zukünftiger Berufswunsch klingen, wenn es nach Markus Bösch geht. Jochen Dreyer hat für uns über den Kulturhackathon Coding Da Vinci berichtet. Und das war der letzte Beitrag dieser Sendung für heute an diesem Samstag. Es ist Wahnsinn, wie schnell mal wieder die Zeit rumgeht.
Ja, weil du Gameboy gespielt hast.
Ja,
heute.
Stimmt. Beim Spielen vergeht die Zeit schneller. Wir müssen langsam Schluss machen. Nach uns natürlich wie immer die Nachrichten und im Anschluss die Deutschlandrundfahrt.
Und damit Christian auch gleich wieder Gameboy spielen kann, vielleicht ja ich auch noch ein bisschen.
Nein,
genau.
Ich gehe raus, Sonne ist auch mal schön.
Genau. Haben wir noch zum Abschied eine allerletzte Netzmusik, und zwar mit einer Mischung aus Pop, R&B und Soul. Die kommt von The Way aus Halifax, Kanada. Die Sängerin und Saxophonistin Charlotte Day Wilson hat sich mit drei befreundeten Musikern zusammengetan und die Wanderings EP aufgenommen und zum Zahl, was du willst, Download im Internet veröffentlicht. Wir hören ihr Stück Lay It Down, leg es ab. Wir werden jetzt auch mal unsere Mikrofone hier abgeben. Und jetzt sagen wir aber wirklich mal Tschüss.
Genau, schönes Wochenende, sagen Christian Grasser und Therese Sickert. Tschüss.
Tschüss. Your shoulders.